Ich leg mir mal hier die Uhr hin, damit wir auch 18 Uhr unsere Roster kriegen. Und ich möchte ein Stück weitergehen in diesem Anliegen, was wir das ganze Wochenende bewegen. Ja, ich hoffe und bete dafür, dass der Heilige Geist das verwendet, dass das weitergeht, dieses Setze uns frei. Und ich habe durch das Zuhören, was wir miteinander auch schon bewegt haben, habe ich gemerkt, wie was dem Heiligen Geist wirklich für ein Anliegen ist, dass ich diese Sache, wie ich weiß nicht, ob es der Axel oder Jan gesagt hat, es rankt sich alles, Mann sein, rankt sich alles darum, den Herrn wirklich zu kennen. Wir haben immer verstanden, Mann sein ist eigentlich irgendwie das hat was mit Stärke zu tun, das hat was, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich halte schon durch oder irgendwie irgendwas mit damit zu tun und diesem Herrn kennen und irgendwie das ganze Ding mit Gottes Nähe und mit Beten und was, das ist vielleicht so eher so ein bisschen Frauensache. Und das ist wirklich eine teuflische Verdrehung und das ist wirklich teuflisch, weil wenn wir unseren Herrn nicht kennen, dann werden wir in den entscheidenden Herausforderungen unseres Lebens die falsche Reaktion an den Tag legen. Das ist der Punkt. Wir haben, ohne dass ich das jetzt hier aufgeschrieben habe, fiel mir das aber auf an dieser Sache, die wir gehört haben von Josua. Der Josua, von dem noch in dem Beispiel mit dem Mose und dem Zelt der Begegnung geschrieben steht, und Josua, der junge Mann, blieb im Zelt des Herrn. Und es gab eine Zeit, es gab etwas, wo Josua in der Gegenwart Gottes geblieben ist, wo er sich eintrainiert hat, Gott kennenzulernen. Und Jahre später hat er die richtige Entscheidung treffen können, als er zu den Kundschaftern gehörte und sagte, im Gegensatz zu den anderen 10 Kundschaftern gemeinsam mit Caleb hat er die geistliche Sichtweise gehabt und hat gesagt, okay, na klar sind das Riesen, das stimmt alles, aber trotzdem, Gott hat uns das Land versprochen. Und mit Gott werden wir das einnehmen. Das war der Entscheidende. Der war nicht irgendwie betriebsblind geworden und sagt, also für mich waren die klein oder so. Da war ein Realist. Aber da war so ein starker Realist, dass er gesagt hat, realistisch ist, dass Gott mit uns ist. Und meine Kraft plus Gottes Kraft, das ergibt den Sieg gegen jeden Riesen. Und das, glaube ich, hat zur Wurzel gehabt, dass er eben seinen Gott gekannt hat. Und deswegen möchte ich ein Stück weitergehen und euch etwas auch weitergeben, was zusammenhängt mit Starksein im Herrn. Und wir haben das, was wir am Freitagabend gehört haben vom Andreas, diese erstaunliche Betrachtung aus dieser Mose-Begebenheit, wo wir gehört haben, was für eine Beziehung hatte Mose zu Gott und was für ein Verlangen, dass er gesagt hat, ich will dich mal sehen, ich will dich sehen, das reicht mir noch alles nicht, ich will dich sehen. Und dass wir das dann gehört haben, dass es eine Ruhe gibt. Die eigentliche Stärke ist damit verbunden, dass wir Ruhe haben in Gott, weil wir ihn kennen, weil wir nicht beunruhigt sind, sondern ruhig sind, dass Gott die Dinge auch unseres, deines Alltags unter Kontrolle hat, weil wir Gott kennen und wissen, dass er seine Kinder nicht hängen lässt. Und am Ende haben wir diese Linie da auch, was wir von diesem Gideon gehört haben, dass wir stark sein und stark sein werden, aber in der Kraft Gottes. Und mich hat es bewegt, dass Gott uns auffordert, stark zu sein. Und wir kennen das als die Anforderung an uns Männer oder überhaupt an das tägliche Leben, dass wir stark sein sollen. Und das ist ja soweit auch erst einmal okay. Und leider ist es halt so, dass unsere alltäglichen Umstände uns immer wieder scheinbar den Beweis liefern, dass wir es irgendwie doch nicht hinkriegen. Und was mich bewegt hat und wo ich ein Stück euch einen Schlüssel mit an die Hand geben möchte, den ich selbst für mich entdeckt habe, dass wir stark sein können in unserem Gott, unabhängig von unseren Umständen. Ich habe oftmals gemerkt, dass die Abhängigkeit von unseren Umständen auch bei mir selber etwas damit zu tun hat, wie gute Umstände fühle ich mich gut, schlechte Umstände fühle ich mich schlecht. Und das ist aber nicht das biblische Bild. Die Bibel gibt uns einen ganz anderen Weg, dass wir stark sein können in unserem Herrn. Und letztendlich habe ich festgestellt, im Umgang mit den Menschen, die wir auch so in unserer Gemeindearbeit, aber auch in meinem eigenen Leben, es tobt ein immenser Kampf um unser geistliches Überleben. Gott möchte, das, was wir schon die ganze Zeit auch durch die Lehre, was da vorbereitet ist, Gott möchte uns in eine tiefe Beziehung mit ihm bringen. Er möchte uns in seinen Frieden, in seine Sicherheit, in seine Ruhe bringen. Und zusammengefasst ist das unser geistliches Leben. Das ist das, was unsere Substanz ist, was uns ausmacht, dass wir eben nicht leben wie alle in der Welt, sondern dass wir anders leben, weil wir wiedergeboren sind vom Herrn. Und um dieses geistliche Überleben tobt ein immenser Kampf. Und der Zeitgeist und die Umstände scheinen uns einreden zu wollen, dass das alles nicht geht. Irgendwas scheint dem entgegenzustehen. Irgendwie scheint das ein geistliches Leben als Männer aufrechtzuerhalten so unendlich schwer zu sein. Und das Erste, was wichtig ist, wenn wir solchen Dingen den Kampf ansagen, dass wir realisieren und auch akzeptieren, ja, das ist ein Kampf. Wir müssen mal ja sagen, dein geistliches Leben ist in der Tat angefochten. Dass wir als Männer Gottes ein geistliches Leben, auch ein Gebetsleben, ein Leben in der Gegenwart des Herrn führen sollen, das ist absolut angefochten. Und wir brauchen uns keinem Traum hinzugeben und zu sagen, wir beten mal so lange, bis vielleicht die ganzen Anfechtungen und die ganzen Herausforderungen gegen unser geistliches Leben mal nicht mehr sind. Und wenn diese Herausforderungen gegen unser geistliches Leben nicht mehr da sind, dann kann ich auch geistlich leben. Das ist eine Illusion. Ich kann euch versprechen, wir werden permanent bis zu unserem letzten Atemzug gegen diesen Geist kämpfen müssen, der unser Leben, unser geistliches Leben zum Erliegen bringen will. Und wir müssen stark werden, wie wir dem widerstehen können. Wie wir da stark bleiben. Und stark bleiben heißt für mich auch ermutigt bleiben, hoffnungsvoll bleiben, glaubensvoll bleiben. Also stark sein heißt nicht nur, ich kann alles schleppen und alles widersprechen. Die Stärke, die wir brauchen, ist in den meisten Fällen eine mentale Stärke. Es ist eine mentale Stärke, im Alltag zu sagen, und dennoch ist Gott da, und dennoch wird Gott eine Lösung bringen, und dennoch kann von mir Ruhe und Sicherheit ausgehen. Für meine Familie, für meine Gemeinde, für mein Umfeld kann von mir Ruhe, weil ich Ruhe habe im Herrn. Ja, und ich habe ein Stück drüber nachgedacht, diese Ursache, warum das so angefochten ist, besonders auch bei Männern, warum scheinbar es unseren Frauen, es gibt Unterschiede, ja, aber so mal vom Allgemeinen her, ihnen es scheinbar leichter fällt, das geistliche Leben zu erhalten und ihr ganzes Gebetsleben am Leben zu halten, scheinbar leichter ist wie den Männern. Ich wage mir eine These aufzustellen, warum das so sein kann, warum der Teufel sich lieber auf Männer konzentriert, dass deren geistliches Leben zum Erliegen kommt. Ich glaube, die Ursache liegt darin, dass Gott uns Männer zum Leiten berufen hat. Und vor allen Dingen sollen wir das Ziel unserer Leitung ist, dass das Königreich Gottes wieder aufgerichtet und demonstriert wird hier auf der Erde. Es geht nicht so viel um das Leiten im Sinne von Ansagen, ich habe hier das letzte Wort. Sondern es geht darum, dass wir unsere Familien und unsere Gemeinden anleiten und selbst demonstrieren, dass das Königreich Gottes wiederhergestellt ist. Wir hatten das vom Andreas gehört, es gibt Folgen des Sündenfalls. Und kurz gesagt, die Folge des Sündenfalls war die Trennung von Gott. Und was Gott vorhat, dass die innige Gemeinschaft mit Gott wieder entsteht. Dass diese innige Gemeinschaft wieder da ist. Und wir sollen das demonstrieren, wir sollen das tun. Und der Teufel hat im gewissen Sinne eine panische Angst davor, dass vor dieser Wiederherstellung. Und er weiß, dass wir Männer da zu einer Schlüsselrolle von Gott berufen sind, weil wir lesen das schon im 1. Mose in diesem Schöpfungsbericht, dass der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Und diese Stelle aus dem 2. Kapitel von dem 1. Mosebrief im Vers 15 ist geschrieben, wo wir lesen, er nahm den Menschen, müsste man wörtlich eigentlich übersetzen, er nahm den Mann, weil zu diesem Zeitpunkt die Frau noch gar nicht geschaffen war. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch gar keine Frau. Und er nahm den Mann, also er hat dich genommen mit der Aufgabe, im Garten Eden, in Gottes Reich zu bebauen und zu bewahren. Und das ist in allererster Linie Männeraufgabe. Das heißt jetzt nicht, dass die Frauen da nicht wichtig sind. Die haben eine andere Aufgabe. Und wir reden einfach mal über unsere Aufgabe. Und wir müssen von Gott aus, wir sollen von Gott aus den Garten bebauen und bewahren. Und wenn wir wieder in diese Rolle kommen, dass wir das Reich Gottes bauen und bewahren, dann sind wir in der Tat eine Bedrohung für das Reich der Finsternis. Und wir bebauen und bewahren es, indem wir können das nur geistlich machen. Das hat nichts mit Organisation zu tun und noch eine Gemeinde gründen und noch ein Haus bauen und noch ein paar größere Glocken und noch einen besseren Dur gestimmt oder wisst was ich. Es geht um Wiederherstellung von Herzen. Um Menschen wiederherzustellen von ihren ganzen Schädigungen, von ihren ganzen Defiziten und hineinzupflanzen diese Ewigkeitsperspektive. Das ist so ein bisschen das, was wir tun sollen als Männer Gottes. Und wenn es dem Teufel gelingt, uns in einen geistlichen Schlaf zu versetzen, dann hat er natürlich einen effektiven Schritt getan, um diesem Plan Gottes auch entgegenzuwirken. Und oftmals haben wir dieses Fazit, dass es uns eben nicht gelingt, unser geistliches Leben wirklich am Brennen zu halten. Und ich beobachte es immer wieder, dass wir dann Schritte gehen, die eigentlich nicht richtig sind. Nämlich, wenn wir merken, es reicht irgendwie nicht. Mit meinem Glauben, mit meiner Hoffnung, mit meinem Durchhalten, es reicht nicht. Kommen wir zu diesem Schluss, zu sagen, wir ziehen uns lieber zurück. Also es war weder abgesprochen noch irgendwie vorbereitet, aber das ist so diese Gideon-Haltung. Und ich habe gemerkt, ich bin klein, es reicht nicht, lassen wir es ganz. Und dann kommen ein paar Dinge ins Boot mit, die wir als Männer alle kennen. Dann klopft so die Passivität an und wir merken, aha, das ist recht bequem, ich habe das nicht geschafft, ich ziehe mich lieber zurück und so weiter. Und diese Dinge, die dürfen wir nicht zulassen. Heute Mittag hat der Axel davon gesprochen, beziehungsweise heute Vormittag, dass es einen Eifer braucht, um in die Ruhe Gottes einzugehen, in die Gegenwart Gottes einzugehen, braucht es einen Eifer. Und ich komme da noch darauf zurück. Um was es mir eben geht und was ich euch ermutigen will, wo ich euch anzünden will, ist es, wenn wir merken, dass unser geistliches Leben unter Beschuss steht und dass das irgendwie vielleicht schon zum Erliegen gekommen ist, dass wir nicht zu diesem Schluss kommen, dann können wir den Rest auch noch lassen, sondern dass wir sagen, wir stehen wieder auf. Wir trennen uns von der Passivität, wir trennen uns von dem Gedanke, es wird sowieso nichts. Weil dann trennst du dich letztendlich von der Tatsache, dass Gott in dir etwas tun kann. Weil wenn dieser Gedanke, dass es sowieso nichts wird, das ist immer wie immer diese Sichtweise, wenn ich mich betrachte. Ja, wenn ich mich betrachte, wie gut ich Gemeinde leiten kann, wie gut ich lehren kann oder wie gut ich irgendwas kann, müsste ich den Leuten auch abschließen. Aber ich muss es betrachten mit dem Herrn. Der ist meine Kraft. Und nicht ich, was ich kann. Daraus, wie wir mit unserem geistlichen Überleben umgehen, resultiert noch eine andere Tatsache, die ich nicht ganz außer Acht lassen möchte. Nämlich, daraus resultiert auch noch etwas, was automatisch passiert. Nämlich, wir Männer haben auch ganz stark für unsere Familien und für unsere Kinder eine Vorbildrolle. Das ist uns einfach von Gott und von Gottes Schöpfung einfach reingelegt. Mal völlig unabhängig, wie gut jetzt zum Beispiel deine Beziehung zu deinen Kindern ist. Dein Kind wird zuerst zum Papa aufschauen. Und wird das für richtig oder für falsch halten, was der Papa tut oder was der Papa lässt. Instinktiv. Das heißt, du bist immer ein Vorbild. Die Frage, die sich stellt, welches? Auch in dem Thema, wie gehe ich mit meinem geistlichen Leben um, mit meinem geistlichen Überleben, müssen wir uns als Männer im Klaren sein, wir sind Vorbild. Wir sollen Vorbild sein und sogar Schutz und Haupt sein, wie für unsere Frauen, für unsere Kinder und auch noch für andere. Und es ist entscheidend, die Antwort darauf, bin ich ein gutes oder ein schlechtes Vorbild. Und ein Vorbild ist auch gut, wenn zum Beispiel das Kind weiß, mein Papa kämpft auch um geistliches Überleben. Er kämpft. Es ist nicht die Frage, dass wir mal Durststrecken haben. Das ist nicht das, was unsere Vorbildwirkung gleich aufhebt. Oder die Frage ist, ob dann, also der Papa hat nie gebetet. Ja, wenn der Papa nie betet, werden deine Kinder auch nie beten, weil die gucken sich das einfach ab. Und da gibt es was, wo wir kämpfen müssen, wo Gott möchte, dass wir da stark und aktiv sind. Und daraus resultiert für mich, und ich habe das in letzter Zeit auch ein ganzes Stück an mir selber erlebt und auch getan, es gibt eine Notwendigkeit, dass wir uns im Herrn stärken. Und diese Notwendigkeit auch von meiner Überschrift her, was ich gesagt habe, unabhängig von diesen Umständen. Es gibt viele Dinge, die uns teilweise übel mitspielen oder uns stark herausfordern. Aber die Bibel zeigt uns einen Weg auf, dass wir uns stärken können im Herrn. Das hat alles was mit dieser innigen Beziehung zu tun, mit ihm, zu ihm. Und leider herrscht eine große Unkenntnis im Volk Gottes darüber, wie wir uns denn im Herrn stärken können. Was gehört denn dazu? Ich sage jetzt bewusst nicht, was muss ich da tun? Weil wir bei dem, wenn wir schon das Wort tun hören, dann klappert schon wieder unsere Räderwerk. Aha, jetzt muss ich wieder was tun. Sondern es gibt ein paar Dinge, die sind notwendig und die müssen wir ein Stück entdecken. Und wenn wir das dann umsetzen, stärkt uns das im Herrn. Und darüber müssen wir klar sein, dass es da etwas gibt. Und es macht Sinn, mal eine Bestandsaufnahme zu machen für uns, ob du wirklich weißt, was deine geistlichen Waffen sind, um den Feind zu vertreiben. Ich habe gesagt, wir können uns sicher sein, dass der Feind bis zuletzt versucht, uns geistlich zum Erliegen zu bringen, besonders eben auch uns Männer. Und wir müssen wissen, was sind unsere Waffen dagegen, was unternehmen wir und wie steht's mit uns? Ich möchte, bevor ich in klein wenig tiefer dort einsteige und euch etwas in ein paar Dinge sagen möchte, die ich als Instrumente halte, mit denen ich mich im Herrn stärke und auch ein paar Dinge noch aufzählen möchte, ein paar Gründe, warum uns das so schwer fällt und was uns davon immer wieder abhält, möchte ich noch so in kurz von mir selbst erzählen, warum mich dieses Thema so stark beschäftigt hat in den letzten Wochen, dass es so nötig ist, sich im Herrn zu stärken. Und das hat mich deswegen so sehr beschäftigt, weil ich in vielen Bereichen mit den Dingen, mit denen ich zu tun habe, an meine Grenzen gestoßen bin. Ich habe das letztendlich ein Stück erfahren, dass ich merke, irgendwas scheint hier auf der Strecke zu bleiben. Irgendwas an meinem Eifer, irgendwas an meiner Hoffnung, irgendwas an meiner Agilität, an meinem ganzen geistlichen Leben scheint auf der Strecke zu bleiben. Und diese Tatsache, auch mit Hilfe meiner lieben Frau, die dann einiges mir gesagt hat, sagt, Schatz, also so wie du zurzeit so aufgestellt bist, wie du zurzeit denkst und redest, also das kann fein nicht so bleiben, hab ich mir gesagt, irgendwas muss ich ändern. Und ich habe gemerkt, dass die Umstände sich nicht geändert haben. Ich sage, okay, wenn sich die Umstände nicht ändern, dann muss ich was an mir ändern. Wenn mir die Umstände zu viel und zu stressig und zu lästig sind, dann ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, mit meiner geistigen Stärke. Dann bin wahrscheinlich offensichtlich ich nicht im gesunden Maße mitgewachsen mit den Herausforderungen. Und ich habe ein Stück geforscht im Wort Gottes und bin auf eine Sache gestoßen, die der König David, damals eigentlich noch nicht einmal König, nee, da war er noch nicht König, die David ausgezeichnet hat. David wird bezeichnet als ein Mann nach dem Herzen Gottes und wir kennen viele Dinge, wir kennen die Psalmen von David und das ist immer ein Riesenvorbild. Und es gab einen Schlüssel bei David, warum er wahrscheinlich zu diesen ganzen positiven Sachen gekommen ist. David war in der Lage, er stärkte sich im Herrn. Er hatte offensichtlich irgendetwas gefunden. Er hatte irgendetwas, was er kannte, nämlich seinen Herrn, und er konnte sich in seinem Herrn stärken. Und das hat mich bewogen zu sagen, das will ich finden. Das will ich finden und dort will ich hinkommen. Und ich habe etwas festgestellt bei dieser Sache, sich stärken im Herrn ist wie, das ist nicht, dass ich jetzt etwas, eine Erkenntnis habe, wo ich sage, das komplette Teil weiß ich jetzt, dieses Gebiet zu stärken im Herrn, ich weiß, was der David gemacht hat, ich weiß, wie das funktioniert, sondern das ist ein kleines bisschen, so empfinde ich das momentan, es ist ein kleines bisschen wie ein bisschen vorn im Nebel, bei einer Sichtweise von 50 Metern. Also wir alle kennen das irgendwie als Männer Autofahrer und man kann fahren. Man kann aber erst einmal nur bis zum die nächsten 50 Meter fahren und dann sind wieder 50 Meter frei, die man sieht. Und so ein Stück erlebe ich das, dass ich sage, manchmal hat man so diese Sache, es ist Nebel, ich sehe das Ende nicht, also fahre ich gar nicht erst los. Und ich denke, das ist ein großer Fehler. Lasst uns wenigstens erstmal die 50 Meter fahren. Und nach den 50 Metern werden wir schon die nächsten 50 Meter sehen. Und das, was ich so ein bisschen auf den ersten 50 Metern gesehen habe, das will ich gern euch weitergeben. Und vielleicht noch zum Anfang noch eine Sache, die ich noch so voranstellen möchte. Warum, was passiert, wenn wir das nicht tun? Wenn wir nicht Acht geben auf unser geistliches Leben und wenn wir die Instrumente und das nicht entdecken, was uns stärkt im Herrn und was, wie wir uns da aufstellen müssen, dann bleibt das nämlich nicht ohne Folgen. Also das Gegenteil sein von stark im Herrn ist halt eben schwach sein. Und ganz klar, und das können wir dann selber bei uns beobachten, wenn wir dort nachlassen, können verschiedene Dinge passieren. Eine Sache, die passieren kann und die traurig ist, ist generell, wir kommen weg vom Herrn. Das kann das Erste sein. Wenn wir dort dem nachgeben, wenn wir dort verlieren, wir kommen weg vom Herrn. Das Nächste, was möglicherweise passieren kann, wenn wir nicht in der Lage sind, uns im Herrn stärken zu können, ist, wir begnügen uns mit religiösen Regeln und bezeichnen das noch als geistliches Leben. Das kann auch so eine Ersatzhandlung sein, wo man denkt, ja, es geht schon irgendwie. Ich halte ja das Räderwerk am Laufen. Aber das ist sehr, sehr ermüdend und am Ende ist, nicht nur am Ende, Gott ist in so einer Sache nicht drin. Diese religiösen Regeln sind nicht Leben im Herrn. Und das ist nicht sich wirklich stärken. Und von diesem Räderwerk habe ich oftmals gehört, dass dann eher solche Sachen wie diese Burnout-Geschichten entstehen, wie dass die Leute da wieder rauskommen. Das nächste, was ich schon erwähnt hatte, was passiert kann, wenn wir nicht in der Lage sind, uns stärken zu können im Herrn, wir leben abhängig von unseren Umständen. Das heißt, gute Umstände, Stimmung hoch, schwere Umstände, Stimmung runter. Und das kenne ich von mir nur zu gut. Und ich habe angefangen, dem Ding einen Kampf anzusagen. Und zu sagen, es kann nicht sein, dass ich abhängig bin von den Umständen. Es ist, manche Umstände sind nicht schön. Aber es kann nicht sein, dass die Umstände so eine Macht haben, dass sie mich in meinen Grundfesten erschüttern. Und deswegen müssen wir dort lernen, zuerst zu sehen, was macht mich denn stark im Herrn? Und letztendlich, wenn wir nicht wissen, wie wir uns im Herrn stärken können, geht unser Eifer, unser Brennen für den Herrn immer weiter runter und es kommt am Ende zum Erliegen. Und wenn das passiert, werden wir am Ende bedeutungslos, kraftlos und können auch im Reich Gottes nichts bewegen. Und deswegen möchte ich ein paar Dinge mitteilen, die mir sehr geholfen haben, wo ich gesagt habe, das ist das, wo ich sage, das wird mein Weg sein, so will ich das tun, damit ich stark im Herrn bin, unabhängig von den Umständen. Etwas, was ich zuallererst festgestellt habe, sich im Herrn stärken zu können, hat zuerst was mit unserer Grundeinstellung und mit unserer Haltung zu tun und weniger mit unserem Tun. Viele Dinge sind abhängig, wie ich mich in meinem ganzen Charakter, in meinem ganzen Wollen, in meinen ganzen Zielen aufstelle. Und es ist nicht so abhängig, viele erwarten jetzt vielleicht Instrumente, mit denen ich mich stärke. Also ich muss viel beten, ich muss viel das. Und dann sagt er am Ende, ja, es ist mir schon alles zu viel und jetzt kommt das auch noch drauf. Es muss also einen anderen Schlüssel geben, was uns hilft, dass wir sagen, dass wir unseren Fokus auf den Herrn legen. Und das Erste, was ich erlebt habe und wo ich denke, was wirklich etwas ist, wo ich sage, da habe ich erfahren, dass mich das stärkt, ist, dass ich etwas entdeckt habe in dem Thema Hingabe. Es liegt eine Kraft in Hingabe. Das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, dass wir sind oft abgelenkt in vielen Dingen und ich habe gesagt, Herr, ich muss mich neu auf dich ausrichten und ich will neu meine ganze Hingabe auf dich setzen. In der Bibel gibt es eine Stelle im Matthäus 11, Vers 12, wo es sogar daran steht, dass man das Reich Gottes mit Gewalt an sich reißen kann. Eine andere Übersetzung an dieser Stelle, die ich gefunden habe, ist, dass es Menschen, die mit ganzer Entschiedenheit das Reich Gottes erstreben, die reißen es an sich. Also das Erste ist, wenn wir geistlich lebendig bleiben wollen, muss bei uns eine Art von Hingabe und Entschiedenheit da sein. Ohne dem geht es nicht. Wenn wir sagen, nur no, das ist ja dann irgendwie Gottes Sache. Er kann nur das geben und wenn man das nicht gibt, dann ist es eben auch gut. Sondern wir agieren auch hier bei diesem Thema, dass wir uns stärken können im Herrn mit unserem eigenen Willen. Wir müssen uns entscheiden für diese Hingabe. Im Lukas 13, Vers 24 finden wir einen Bibelvers, da steht, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Es gibt also eine gewisse Art von Hingabe und von Ringen, von Eifer, die wir brauchen. Das war so das Erste, wo ich mir gesagt habe, wenn in uns keine Hingabe ist an dem Herrn, kein Ringen um diese Dinge, dann werden wir auch in den entscheidenden Momenten, wo wir das Wort Gottes zur Hand nehmen müssten, das einfach nicht machen. Und diese, ja, aber wo soll ich denn die Zeit noch hernehmen oder so, das entscheidet sich, deswegen sage ich, das entscheidet sich erst einmal an der Hingabe, weil alleine mit dieser Sache, du musst Wort Gottes lesen, das ist wieder, du musst und mach, und dann am Ende machst du es nicht, bist du wieder enttäuscht und es bringt dir nichts. Wort Gottes liest du, wenn du sagst, das ist mein Ding, dem Herrn bin ich hingegeben, darum ringe ich. Und deswegen müssen wir mal gucken, wenn wir sagen, also ich komme nie zum Bibellesen, Könnte es daran liegen, dass du in dir einfach kein Ringen, keine Hingabe ist an dem Herrn, wo du sagst, also mit ganzer Entschiedenheit, da lasse ich keine Luft ran. Das brauche ich. Und ich glaube, das ist so ein Baustein, um sich zu stärken im Herrn. Danach kommt gleich in dieses Fahrwasser hinein, aus dieser Hingabe kommt auch Leidenschaft und Überzeugung. Das sind Dinge, die wir von anderen Sachen vielleicht kennen. In einer Firma, die heute modern geführt wird, da wird auch ein voller Einsatz erwartet. Und in manchen anderen Dingen können wir Leidenschaft aufbringen, wenn wir unseren Body-Stählern machen wollen, neue Muskeln und alles. Da ist was da, wo wir sagen, da ist eine Leidenschaft und wir sind überzeugt. Wenn wir uns da reinknien, wird was werden. Und im Reich Gottes ist es nicht anders. Wenn wir uns da reinknien, wird was werden. Da wird was werden, dann kommt diese Ermutigung rüber. Aber wir müssen wissen, das ist nicht einfach nur stur hinsetzen oder irgendwas, sondern hat was mit unserer Grundeinstellung, mit unserer Haltung zu tun. Leidenschaft und auch überzeugt sein von dem, was von Gott kommt. Und ich muss euch jetzt zum dritten Mal die gleiche Bibelstelle vorlesen, weil das, was der Axel heute früh gesagt hat und was der Jan in seinem Konzept hat, steht auch in meinem Konzept. 4. Mose 13, Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb hatte diese Überzeugung und hat es mit Leidenschaft versucht, dem Volk klarzumachen. Das hat er gehabt, weil er den Herrn kannte, weil er da dran war, weil er diese Hingabe hatte, was ich als erstes gesagt hatte, kam daraus diese Leidenschaft und diese Überzeugung. Sagt, okay, alles klar, Riesen und alles, aber wir müssen es auch mal von der anderen Seite sehen. Habt ihr diese Weintraube gesehen? Überlegt doch mal, das ist eure jährliche Ernte. Ständig solche Früchte. Das ist das. Und deswegen hat er gesagt, wir werden es gewiss bezwingen. Und das hast du nicht, wenn du keine Leidenschaft, keine Hingabe, wenn du diese Überzeugung nicht hast, dann wird das nicht kommen. Der nächste Punkt, den ich denke, der wichtig ist, um dahin zu kommen, dass wir uns im Herrn stärken können, ist, wir müssen Prioritäten in unserem Leben setzen. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung an uns Männer, die wir oft so enttäuscht sind, dass die Zeit hinten und vorne nicht reicht. Wir müssen uns im Klaren sein, wenn wir wirklich hingegeben für den Herrn leben wollen, dann können wir nicht alles tun. Und dann haben wir auch nicht für alles Zeit, was die Welt uns anbietet. Ich möchte euch da mitnehmen in eine Geschichte aus Nehemia. Und da finden wir eine interessante Beschreibung, was da hineinpasst zu dem Thema Prioritäten setzen in unserem Leben, Nehemia 6. Es ist dort diese Situation, wo Nehemia schon ein ganzes Stück an der Stadtmauer gebaut hat, dieses Sinnbild, das Reich Gottes wieder aufzubauen, für das Reich Gottes zu tun. Und es geschah, als Sanballat, Tobias und Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern der Ebene Uno zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses zu tun. Da sandte ich Boten zu ihm und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Nehemia hat hier ganz klar gesagt, da gab's eine Einladung, komm, dann wollen wir da wenigstens mal drüber reden, was du machst, und da gibt's da auch noch andere Dinge und dies und jenes. Und Nehemia hat gesagt, nein, ich habe keine Zeit, zu euch hinabzukommen, weil ich werde es nicht zulassen, dass das Werk Gottes zum Stillstand kommt. Und das gehört für mich zu einer Sache, wenn wir dort hineinkommen wollen, dass wir sagen, wir können uns im Herrn stärken, dann haben wir diesen Raum und diese Luft, wo wir das sagen, die entspringt aus dieser Sache, dass es in unserem Leben Prioritäten gibt. Wo ich sage, das ist mir wichtiger. Als es mir persönlich so ging, dass ich einfach auch selber so ein bisschen innerlich ein bisschen gebeutelt war und nicht wirklich mich so wohl gefühlt habe von manchen Umständen, halt auch enttäuscht war und so weiter, habe ich mir überlegt, was wir machen oder wie ich vorgehe. Und ich habe festgestellt, dass zum Beispiel meine Zeit, die ich mit dem Herrn verbringe, wo ich Wort Gottes lese, schon gelitten hatte. Deswegen kam das, dass ich da auch nicht mal so ermutigt war. Und ich habe mich mit meiner Frau entschieden, dass wir für die jetzige Phase eine Priorität setzen, wo wir sagen, wir werden vor dem Frühstück miteinander Psalmen lesen. Weil ich hatte das gedacht, Mensch, der David ist für mich irgendwie ein Vorbild, wenn ich das gelesen hatte, mit Erstärkte sich im Herrn, sag ich, dann fängst du mal an, die Psalmen zu lesen. Und wir haben uns das als eine Priorität gemacht, dass wir vor dem Frühstück zusammen uns gegenseitig 1, 2, 3 Psalmen vorlesen. Und da meine Frau mich kennt, weiß die, dass ich, obwohl ich was lese, eigentlich mit meinen Gedanken schon wieder ganz woanders bin. Und da hat die dann ziemlich am Anfang schon gesagt, pass auf, du liest und danach erzählst du mir, was du gelesen hast. Es geht darum, dass das Wort Gottes nicht einfach stur hergebabbelt wird, weil wir haben keine Gebetsmühle. Es muss etwas verstanden werden in unser Herzen kommen und das stärkt uns dann. Und das stärkt uns. Wenn wir das nicht tun, stärkt es uns eben nicht. So einfach ist das. Und da haben wir gesagt, an dieser Priorität für die nächsten Wochen lassen wir da nichts ran. Das machen wir jetzt damit, weil ich habe gesagt, ich bin entschieden, ich will wieder dorthin kommen zu diesem Feuer, was mir scheinbar durch irgendwelche Umstände abhanden gekommen ist. Ja, das der nächste Punkt, den ich euch nennen möchte, wo ich denke, dass was wirklich ein Instrument ist, mit dem ich mich im Herrn stärken kann, ist natürlich, dass wir die Freude des Herrn behalten müssen. Und nicht nur dieses lapidare, wir freuen uns mal im Herrn, an was soll ich mich freuen? Wir müssen das erkennen, dass der Herr in sich etwas bereit hat, wo er sich drüber freut. Wir haben mal diesen schönen Satz, Gott freut sich darüber, Gott zu sein. Weil er freut sich darüber und er ist da vollkommen zufrieden in dieser Geschichte. Und da gibt es eine Freude des Herrn und die entdecken wir, wenn wir ihn entdecken. Diese Perspektive Gottes aufnehmen und diese um dahin zu kommen, auch im Gebet, glaube ich, ist ein Riesenschlüssel, Dank sagen. Danke zu sagen. Ich denke, was uns wirklich stärken kann im Herrn und was auch mich stärkt und dass wir aufhören mit dieser negativen Sichtweise, was alles noch nicht geht und was wir alles noch nicht haben und was alles noch werden muss, sondern mal auf das schauen, was schon geworden ist, was wir haben. Also mal spontan mal nur in diese Runde geguckt, sitzt ihr alle hier und seid alle hierher gelaufen. Habt niemand gebraucht, der euch im Rollstuhl hierher schiebt. Also hat jeder von uns schon genug Grund zum Danken. Und diese Beispiele könnte ich jetzt ins Unendliche ausführen. Und das zu sagen, ich suche konsequent das in meinem Leben, worüber ich danken kann. Und es ist eine Riesenlüge, wenn wir sagen, ich habe für nichts zu danken. Bei mir reicht's hinten und vorne nicht. Und es ist Qualm, dass du schon alleine Luft holen kannst. Das ist ein Grund zum Danken, auch wenn dein Konto miese hat. Du hast trotzdem Grund zum Danken. Und wir müssen anfangen mit diesem Danken, weil wir sonst nicht in diesen Segen hineinkommen, in diese Stärke, die daraus fließt, dass wir uns dadurch stärken. Philipper 4, Vers 6 sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit Danksagung die Hölle entwaffnen. Diese ganzen Dinge, die uns da so scheinbar mitspielen, Wenn wir dankbar sind, haben wir einen wesentlichen Schlüssel, uns stärken zu können im Herrn, egal was momentan alles geklärt werden muss. Ein weiterer wichtiger Punkt, um uns im Herrn stärken zu können, ist, wir müssen darum ringen, dass wir Sieg in Gedanken haben. Einer der größten, oder für mich denke ich der größte Kriegsschauplatz sind unsere eigenen Gedanken. Und bei dem Thema Sieg in Gedanken haben geht es darum, dass wir grundlegende Wahrheiten aus Gottes Wort in unserem Denken etablieren. Diese Dinge, also wir haben das so schön vom heute vom Jan gehört, dass Gott unsere Lamentiererei manchmal einfach nur ignorieren muss. Er sagt, und ich möchte, dass du Israel rettest. Gott geht einfach mal weiter und das müssen wir ein Stück für uns entdecken. Und egal, was du alles sagst, was alles noch nicht geht bei dir, Gott hat Dinge in deinem Leben gelegt, die gut sind. Gott hat Berufungen auf dich gelegt, Gott hat dich fähig gemacht. Und du bist nicht einer, die anderen können das alles, bloß ich kann das nicht. Wir brauchen, dass grundlegende Wahrheiten aus dem Wort Gottes in unserem Denken etabliert sind. Also der Paradevers aus 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5, die ich da oft herannehme, dass wir, diese Übersetzung ist jetzt hier aus der Neue Leben Übersetzung, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein. Also die Waffen Gottes sind sein Gebet, seine Wahrheit zu danken, klar zu stehen, klar zu sagen, was hat er verheißen. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltlichen Waffen, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Es gibt Gedankengebäude, die sich aufblasen, uns als Wahrheit darstellen. Und wir müssen diese Sachen zerschlagen und diese Sachen müssen wir mit Gottes Waffen das bezwingen. Also wir müssen uns im Klaren sein, es tobt ein Krieg, besonders in unseren Gedanken. Und wenn wir dort Sieg haben und speziell auch Wort Gottes dagegen halten, gegen das, was uns an negativen Gedanken hochkommt, dann wird es dazu führen, dass wir uns stärken können im Herrn. Daran schließt sich an, dieser Sieg in Gedanken ist so ein Instrument, was ich auch entdeckt habe, ist, wir müssen Gottes Gedanken denken. Oftmals denken wir unsere Gedanken. Wir denken auf unserer Ebene und denken auf unserer Ebene über unsere Probleme nach. Und wir müssen es von Gott erbitten und müssen sagen, Herr, deine Möglichkeiten sind größer. Deine Möglichkeiten sind stärker. Du hast Lösungen, auch wenn ich sie jetzt noch nicht habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufhören, von unserer Machbarkeitsebene an unsere Probleme ranzugehen, sondern wir müssen uns mit Gott vereinen und müssen sagen, Herr, ich will von deiner Seite aus denken, wie würdest du an diese Sachen rangehen, was ist denn bei dir die Wahrheit? Und als wir angefangen hatten, da diese Psalmen zu lesen, wirst du feststellen, wenn du das selber mal machst, die ersten Psalmen, die in den ersten, weiß nicht wie viel, 40 Psalmen oder wie das am Anfang sind, geht es dem David wirklich schlecht. Also David schreibt in den ersten Psalmen, ich war richtig, ich dachte auch schön, auch einer, der sich so fühlt. Der schreibt da wirklich von eine Menge Niederlagen. Aber was mich da gestärkt hat, beim Lesen dieser Psalmen, ich habe ein Wort entdeckt, was mich aufgebaut hat. Ein Wort. Ich habe die ganzen negativen Aufzählungen, was dem David alles passiert ist und seine Feinde und die sind übermächtig und die lachen über mich und die bedrängen mich und alles. Und habe das in vielen Psalmen. Aber in allen Psalmen habe ich ein Wort gefunden. Und das hat mich aufgebaut. Das Wort aber. Er hat negative Dinge durchlebt und wahrscheinlich mehr wie ich. Dem ging es wirklich ans Leben. Also ich habe irgendwie Wohlstandssorgen. Also er hatte wirkliche Sorgen. Und er hat in diesen Dingen gesagt, aber aus allem errettet mich der Herr. Und das ist so entscheidend. Das hat was damit zu tun, mit dem Sieg in Gedanken und mit Gottes Gedankendenken. Dieses aber oder diese Sache, ich will. Psalm 3, Vers 3 und 4 mal ein, so ein Beispiel, könnte ich viele rausziehen. viele Sorgen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist mein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit, der mein Haupt emporhebt. Das sind Gedanken Gottes und das meine ich mit, wir müssen Gedanken Gottes denken und nicht zu sehr unsere Gedanken denken über unsere Probleme. Ja, wir haben ein Problem, meine Seele ist enttäuscht oder was weiß ich, aber du, Herr, bist mein Schild. Psalm 34, Vers 20, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet mich der Herr. Und das hat was auch, was ich gesagt habe, diese Leidenschaft, diese Überzeugung. Sag Umstände, schlecht, aber aus allem rettet mich der Herr. Und das wird zur Folge haben, dass dich das stärkt. Wo du sagst, aber der Herr heilt mich, aber der Herr versorgt mich, aber der Herr bestätigt mich und was dir alles so fehlt. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, um sich stärken zu können im Herrn, ist, halte an deiner Berufung fest. Es ist sehr schnell, dass das unter die Räder kommt und wir bei dem, was Gott für uns so vorhat, was er vielleicht auch über Geschwister, über uns ausgesprochen hat, was wir selber wissen oder was wir sagen, ja, das würde ich gern tun. Es gibt verschiedene Dinge, die nicht so in Gang kommen und dann sagen wir, naja, da habe ich mich verhört oder das wird nichts und so weiter. Und das alles können wir verhindern, indem wir eisern sagen, Herr, das ist deine Berufung, die auf meinem Leben liegt. Und ich halte daran fest. 4. Mose 23, Vers 19 steht, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Und in Römer 11, Vers 29, Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Also da halte ich einen absoluten Schlüssel darin, dass Gott, er hat auf unser Leben etwas gelegt und wir sollen daran festhalten. Das ist wichtig, dass wir diese Dinge nicht über Bord werfen und dass wir das weiter auch verfolgen. Herr, du hast etwas auf mein Leben gelegt und du gibst auch die Befähigung dazu. Und wenn wir aus den Bibelstellen hören, dass Gott festhält an diesen Stellen, wenn Gott festhält an diesen Berufungen, warum sollten wir nicht festhalten? Gott hält fest an diesen Berufungen und wir nicht? Da können wir doch wenigstens das tun, was Gott auch macht. Wenn Gott an deiner Berufung festhält, können wir auch an unserer Berufung festhalten. Und das wird eine Sache, das sind alle solche Bausteine, wo ich sage, das sind wichtig, um da nicht unter die Räder zu kommen. Und am Ende ist noch eine Sache, die ich erkannt habe. Gott hat uns Autorität gegeben. Gott hat uns Autorität gegeben im Gebet. Und die Dinge müssen zuerst in der unsichtbaren Welt geklärt werden, im Gebet, wenn wir beten, und dann wird das Sichtbare nachfolgen. Und wenn wir sagen, im Sichtbaren sehe ich die negativen Dinge und ich bin so entmutigt und ich bin so schwach, dann müssen wir anfangen, uns dahingehend im Herrn zu stärken, indem wir sagen, im Namen Jesus stehe ich dagegen auf, gegen diese Dinge. Und wir regieren in diesen Dingen zuerst in der unsichtbaren Welt und danach kommt das in der sichtbaren Welt nach. Das ist eine wichtige Geschichte, dass wir wissen, dass wir Autorität haben vom Herrn. Und dieses sich daran festhalten, sich daran erinnern, dass wir Autorität haben, das ist ein Punkt, der uns auch stärkt. Du wirst sagen, Herr, du hast das gesagt, du hast uns Autorität gegeben durch Gebet, durch verschiedene Dinge und daran werde ich mich jetzt festhalten. Ich möchte einen Schritt weiter gehen und möchte euch ein paar Gründe nennen, wo ich glaube, warum es uns manchmal so schwer fällt, dass wir nicht so wirklich in die Gegenwart Gottes kommen können und oftmals auch nicht so bleiben können in der Gegenwart Gottes. Und ich habe da drüber nachgedacht und mir kamen da so einige Dinge und die teilweise wiederholt sich das, weil wir das heute schon in diesen Tagen schon gehört haben. Aber es ist nicht ohne Grund, dass uns manche Dinge wirklich schwer fallen. Und es gibt vielleicht Dinge, wo du eisern versuchst, da dran zu bleiben und es gelingt dir vielleicht doch nicht so richtig. Und eine Sache, die ich festgestellt habe, ist die Frage, wenn du es wirklich merkst, dass du sagst, ja, irgendwie ist das mit der Nähe Gottes und in der Gottes Gegenwart bleiben und auch mich stärken im Herrn, irgendwie weiß ich nicht so richtig, wie das geht und ich kann das auch nicht so richtig. Ein Grund kann sein, dass du dir mal die Frage stellst, ist Gott dein Erretter und dein Herr? Viele unter uns, ich denke auch die, die ihr hier sitzt, von den meisten, ihr seid euch sicher, dass Gott mein Erretter ist. Gott hat uns gerettet und das ist auch gut so. Das heißt, du wirst das ewige Leben bei Gott verbringen. Aber noch haben wir ein Stück Wegstrecke auf dieser Erde hinter uns zu bringen. Und da greift eben diese zweite Geschichte. Da greift diese zweite Geschichte. Es ist wichtig, ob Gott nicht bloß unser Erretter ist, sondern auch unser Herr. Das heißt, der Herr darf sagen, was wir tun und was wir lassen. Das ganze Thema, was ich vor uns angesprochen hatte, mit den Prioritäten. Wenn es dir schwer fällt, Prioritäten zu setzen oder auf irgendwas zu verzichten oder irgendwas wegzutun aus deinem Leben, kann es damit zusammenhängen, dass Gott zwar dein Erretter ist, aber nicht dein Herr. Weil immer noch du sagen willst, was dir gefällt und nicht gefällt und was du machst und was du nicht machst und wie du deine Zeit verbringst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum Leute sagen, ich komme da nicht in die Gegenwart des Herrn oder irgendwie kann ich da keine Kraft rausschöpfen. Es kann sein, dass Gott zwar dein Erretter ist, aber nicht dein Herr. Und das hat was mit unserem Willen zu tun, dem wir Gott unterordnen müssen. Und das hat auch, da denke ich, treffe ich bei Männern oftmals auf einen wunden Punkt. Wenn es wirklich um das knackige Ding geht, mal was anrühren zu lassen, was eigentlich so dein kleiner Hausgötze ist. Da entscheidet sich, ob Gott dein Herr ist. Dass er dein Retter ist, ist schon mal sehr gut. Aber um sich stärken können im Herrn, um geistlich am Leben zu bleiben, muss er nicht nur ein Retter sein, sondern dein Herr. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle dazu, Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Finden wir noch an anderen Parallelstellen. Aber das ist eine ganz entscheidende Sache, dass wir das auch immer wieder, wir in unseren Begegnungen mit Menschen stellen wir das immer wieder fest. Menschen kommen, ja, und der Herr hat so vieles für mich getan und am Ende im alltäglichen Leben lebst du dein egoistisches Leben und Jesus ist nicht dein Herr. Und dann kommen diese Sachen, die wir heute schon gehört haben, da muss er mir das nochmal extra sagen. Also das, was hier in diesem Wort steht, was ohne Auslegung nicht erklärt werden muss, was du nur ablesen musst, das muss der Gott nicht mal extra sagen, weil es steht ja schon hier drinnen. Und das sind so diese Dinge, wo sich das festmacht, ob Gott mein Herr ist. Ein weiterer Grund, warum es uns schwerfällt, in Gottes Gegenwart zu kommen und zu bleiben, ist oftmals, wir kennen das Wort Gottes und seine Zusagen nicht. Wir beschäftigen uns nicht mit Wort Gottes, weil wir haben alle anderen Prioritäten gehabt, haben nie unsere Nase in das Buch gesteckt. Und dann wissen wir nicht, wie Gott denkt. Dann wissen wir nicht, was Gott uns verheißt. Dann wissen wir nicht, wie Gott uns frei machen will. Und wir kennen auch nicht die Zusagen, die da drauf stehen. Und deswegen erscheinen sie uns auch nicht erstrebenswert, weil wir sie nicht kennen. Und damit rückt der Fokus wieder daraus aus dem Blick, was ist denn wirklich wichtig und was soll ich zuerst tun? Und dann bleibt unser Glauben dort stehen, an der Stelle, was unser Verstand erfassen kann. Viele gehen im Glauben immer so weit, was sie mit ihrem Verstand erfassen können. Und dann, wenn es in diesen Bereich geht, in dieses übernatürliche Vertrauen an dem Herrn, dann kippen wir dann wieder um und lass uns entweder sein oder nimm unsere eigene Kraft zu Hilfe. Und das ein so ein Grund ist, dass wir Gottes Wort und seine Zusagen nicht kennen. Ein weiterer Grund, warum es uns manchmal schwerfällt, auch in Gottes Gegenwart zu bleiben: wir haben keine Geduld, auf Gottes Eingreifen zu warten. Ich denke, in diesen Dingen, mich stärken im Herrn. Also ich persönlich habe mir vorgenommen, dass Gott zu suchen, dieses Stärken im Herrn, zu sagen, es geht mir nicht zuerst wieder um mich und wieder um mich, sondern es geht um dich. Ich will dich kennenlernen und ich will einfach abwarten, was du tust. Und ich will dann nicht schon wieder, wenn ich mir es nicht in 14 Tagen nicht besser geht, dann höre ich damit auf, sondern sagen, Herr, es geht um dich und dich kennenzulernen. Und das ist erst einmal genug. Und da braucht es im geistlichen Leben Geduld, auf Gottes Eingreifen zu warten. Josu hatte den Auftrag, 7-mal um Jericho zu ziehen, weil Gott das so wollte. Den größeren Sinn weiß ich nicht, aber was ich weiß, Gott wollte das so. Und die Mauer kam zum Einsturz nach dem 7. Tag, wo sie 7-mal an diesem Tag um die Mauer gezogen sind. Und das heißt, es gibt manche Dinge, die will Gott so, und die sind, und da braucht's Geduld, wir können so viel durchziehen, wir Männer manchmal. Und bei den geistlichen Dingen, also wenn, da habe ich schon 3-mal gebetet, da ist nichts geworden, da habe ich dann aufgehört. Das ist ein bisschen matt. Und Gott möchte, dass wir auch Geduld haben und nicht vor der Zeit anfangen, da Dinge zu produzieren, die uns am Ende Schwierigkeiten machen. Wir warten auf das Eingreifen Gottes. Eine weitere Geschichte, die uns sehr hinderlich ist, dass wir versuchen, durch Werke in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir versuchen eben dann irgendwas abzuarbeiten, und wenn es irgendwie Bibellesen ist und dann sagen, jetzt muss aber der Herr. Und das ist der falsche Ausgangspunkt. Das ist die falsche Motivation. Ne, was will ich noch machen? Habe ich eine ganze Woche Bibel gelesen, habe ich immer noch nicht empfangen. Das sind Werke aus unserem Fleisch. Und das können wir auch mit Bibellesen und Beten machen. Und dann wirst du, das ist so ein Grund, warum du dann sagst, das hat eh nicht funktioniert. Sondern wir fokussieren uns darauf, dass wir ihn erkennen und ihn machen lassen. Natürlich ein weiterer Grund ist, wir suchen nach der Stärke in uns und nicht nach der Stärke Gottes. Das hatten wir heute schon, brauche ich nicht weiter auszuführen, dass wir in seiner Stärke stark werden sollen. Es ist ein Thema für uns Männer, dass wir versuchen, das kriegen wir schon irgendwie hin und das mache ich. Aber wir sollen nicht in der Stärke in uns suchen, sondern nach Gottes Stärke suchen. Ein weiterer großer Hinderungsgrund ist natürlich unser Verstand. Wir verlassen uns auf unserem Verstand und wir verlassen uns eben nicht auf Gott. Sprüche 3, Vers 5 sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also das ist etwas, was ein Stück auch mit diesem Willen zu tun hat, weil wir natürlich mit unserem Verstand viel machen können. Und wir deswegen, irgendwie ist das unser Sicherheitsding. Was ich so erfassen kann mit meinem Verstand, darauf verlasse ich mich, und dann habe ich so meinen Claim abgesteckt, was so ich für möglich halte. Und Gottes Möglichkeiten gehen weit, weit darüber hinaus. Und deswegen müssen wir auch das auf unseren Prüfstand stellen und sagen, welche Rolle spielt denn mein Verstand? Wo steht er dem übernatürlichen Wirken Gottes im Weg? Ja, und dann habe ich noch etwas, so einen Grund, den ich selber so ein bisschen kenne, warum wir nicht so richtig uns stärken können im Herrn. Und ich habe das mal mit meinen Worten so ausgedrückt. Es gibt manchmal so eine Art Heiligkeit, eine Art geistliches Leben. Ich habe das mal genannt mürrische Heiligkeit. Manchmal gehen wir so, ja, na klar gebe ich nicht auf, aber ich mache schon irgendwie weiter, was bleibt man anders übrig? Und Ich habe für mich persönlich festgestellt, wo das herkommt, dass es in mir sowas gibt, so eine mürrische Heiligkeit, die mich nicht näher zu Gott bringt. Die bringt mich überhaupt nicht näher zu Gott. Und die Ursache ist, dass das kommt aus einem Leben mit einem Geist der Verletzung und Ablehnung, im gleichzeitigen Bemühen, aus meiner eigenen Kraft das Richtige zu tun. Und das ist ein Riesending. Wir arbeiten dort oder wir haben Angst oder haben keinen Fleiß daran, da zu schauen, wo gibt es Verletzungen in meinem Geist und wo gibt es Ablehnungen in mir. Und die sind definitiv da und irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe, aber ich weiß ja, was richtig ist und versuche dann mit meiner eigenen Kraft das Richtige zu tun. Ich versuche dann zu helfen, ich versuche dann zu spenden und es muss ja und was bleibt mal anders übrig und am Ende bin ich so mürrisch. Und Gott möchte aber zuerst, dass wir Heilung erfahren in unserem verletzten Geist, dass wir Heilung erfahren in den Dingen, wo wir abgelehnt sind. Und wenn wir das erfahren, wenn wir uns darauf einlassen, Heilung zu suchen beim Herrn, dann werden wir auch dieses ganze Feld entdecken, das Richtige zu tun aus Gottes Kraft, nicht aus unserer Kraft. Und manchmal sind das so Dinge, die sehen nach außen gleich aus. Der eine spendet Geld und der andere spendet auch Geld. Aber der eine ist da zutiefst unzufrieden. Also wenn ich nicht in der Gemeinde wäre, da würde ich nicht so viel Geld egal hergeben müssen. Und der andere ist ein fröhlicher Geber, den Gott lieb hat. Und das hat was damit zu tun mit unserer inneren Heilung und unserer Einstellung zu diesen ganzen Dingen. Ja, und da komme ich zum Schluss. Ich versuche das jetzt mal ein Stück abzukürzen, damit es zeitlich noch reinpasst. Wollte ich gerne noch ein paar Dinge sagen, die uns in unserem alltäglichen Leben oft wegbringen wollen. Von dieser Einheit mit Gott in seine Ruhe zu kommen und uns bei ihm zu stärken. Das erste haben wir jetzt schon ein Stück angesprochen mit dieser mürrischen Heiligkeit, dieses Ding, diese Ablehnung. Diese Ablehnung ist oftmals eine Sache, die uns richtig übel mitspielt. Wir können das aus unserer Vergangenheit mitgebracht haben, aber wir erleben das auch in unserem täglichen Leben, auf der Arbeit, in der Gemeinde oder irgendwo. Und wenn wir mit einem Geist der Ablehnung zu tun haben, verführt uns das in so eine Art Selbstmitleid und in so eine Opferrolle hineinzukommen. Und dann baden wir uns in diesem Selbstmitleid und dieser Opferrolle und vergessen, dass wir damit, dass das eigentlich der falsche Weg ist und der richtige Weg wäre, das zu Gott zu bringen. Und dann nimmt der Teufel das oft als ein Instrument, um uns wirklich aus dem zum Herrn rennen, zum Herrn gehen wegzuhalten und uns lieber dann in dieses Selbstmitleid. Also diese Ablehnung hat viele Facetten und ganz kurz habe ich festgestellt, dazu gibt es auch die absolute Parallele, das lasse ich jetzt mal weg, ihr könnt das mal selber lesen im 1. Samuel über David, wie David diese ganzen Stufen von Ablehnung auch durchgemacht hat und ich habe das selber bei mir festgestellt, wie sehr uns das versucht, aus der Gegenwart Gottes herauszubringen. Also eine Ablehnung, die wir vielleicht noch am ehesten verstehen können, ist, wenn wir abgelehnt werden von unseren Feinden. Damit können wir noch am ehesten umgehen. Und obwohl ich glaube, dass uns das auch schon zusetzt, obwohl wir sagen, ja, es kann mir eigentlich egal sein, aber trotzdem macht das was in uns. Ein weiterer schwerer Punkt oder ein Punkt, der uns schon mehr zusetzt, ist, wenn wir abgelehnt werden von Autoritätspersonen, die über uns stehen. Entweder ein Chef oder auch in der Gemeinde irgendjemand. Wenn wir da irgendwie Ablehnung erfahren, ist das der nächste Punkt, wo es uns schon schwieriger wird. Und dann kann es passieren, dass wir Ablehnung erfahren und Undankbarkeit und all diese Facetten da erfahren, zum Beispiel von Menschen, denen wir geholfen haben. Wo wir der Meinung sind, dass uns zum Dank verpflichtet sind und es kommt nicht. David ist das passiert, als er die Stadt Kehila befreit hat von den Feinden und die verpfeifen den dann an König Saul. Und da fragt dann noch Gott und sagt, sag mal, ich habe die gerade hier befreit. Werden die dem Saul das stecken, werden die mich verraten, dass ich hier in der Stadt bin? Und Gott sagt, ja, die werden dich verraten. Und da fällt ihm gleich die nächste Bitte ein und sagt, na, wenn die mich schon verraten, sag mal, werden die mich auch ausliefern? Und Gott sagt, ja, die werden dich ausliefern. Und dann hat sich da David gesagt, ein schöner Mist, hat seine paar Mannen geschnappt und ist aus Kihila stiften gegangen. Und wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das in Ruhe auszuführen, aber überlegt euch mal so eine Sache. Ihr habt Leuten geholfen. Die sind dir eigentlich zum Dank verpflichtet. Und dann so eine Grütze. Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn aus dieser Ablehnung entstehen dann solche Dinge, dass, na, da hat mich Gott verlassen, da bin ich ganz alleine und so weiter. Und interessanterweise, nach dieser Stelle traf er seinen Freund Jonathan, und da lesen wir das erste Mal, dass Jonathan den David hier geholfen hat, sich im Herrn zu stärken. Und ich glaube, das steht nicht umsonst da drinnen, weil Gott wusste, dass diese Ablehnung ganz schwierige, unsere geistliche Kraft zum Erliegen bringen will. Und deswegen hat er gesagt, steht das dort drinnen, dass sie sich dort im Herrn gestärkt haben. Aber diese ganzen Geschichten gehen noch weiter, das wird noch dicker, weil am schlimmsten war dann die Ablehnung von unseren engsten Freunden. Wenn wir sowas erleben, Ablehnung von unseren engsten Freunden, Enttäuschung von denen, die, wo ich sage, das ist mein Bruder, das knackt noch viel mehr. Und auch dem David ist das passiert, als er da bei den Philistern war und so weiter, und als er dann zurückkam in die Stadt, die er geschenkt bekommen hat, wo er nach Ziklag zurückkam, die Stadt verbrannt war, die Frauen und Kinder unter Besitz geraubt war, wo er an dem Punkt war, dass seine besten Freunde gesagt haben, jetzt werden wir den David steinigen. Und interessanterweise an dieser Stelle steht, und David stärkte sich im Herrn. Das heißt also, unabhängig von Umständen ist es möglich, die Stärke beim Herrn zu suchen. Und wenn wir diese Stelle, das lohnt sich, die zu lesen, wenn ihr die in Ruhe mal nachlest, seht ihr, dass er da in dieser Stelle den Herrn gefragt hat. Also ihr kennt das steht dann im Samuel, 1. Samuel, ich glaube so 26. Kapitel, 30. Kapitel, so in dieser Richtung steht das, wo das passiert. Und da haben wir ein deutliches Vorbild, wie David dort den Herrn befragt, vom Herrn Rat und auch Hilfe erfährt, was er als nächstes tut, und durch das Eingreifen Gottes die Dinge sich ändern. Also auch in diesen Dingen, wo wir Ablehnung erfahren, möchte Gott, dass wir stark sind in ihm und dass wir ihn suchen und uns in der Lage sind, in ihm zu stärken. Ich möchte da nochmal durch die letzten paar Punkte schnell durchgehen, bevor wir dann zu unserer Abendbrotpause gehen. Was ich für mich in meinem Leben auch festgestellt habe, was schnell dazu dient, dass wir aus der Gegenwart Gottes herauskommen und ihn nicht suchen, ist zum Beispiel Misserfolg. Es sind einfach Dinge, die uns nicht gelingen oder irgendwo was schief läuft. Und wir sollten dort wachsam sein, dass wir dort nicht den Schluss ziehen, wenn Dinge nicht gelingen, wenn Dinge nicht nach unseren Vorstellungen laufen oder nach unseren Vornehmen, wie wir uns das vorgenommen haben, dass wir da Acht geben. Es wird Misserfolg geben in deinem Leben, aber dass wir dann sagen, Herr, ich suche dich. Ich suche dich und du zeigst mir, was als nächstes dran ist. Ein weiterer Punkt, wo ich warnen möchte, dass uns das nicht wegzieht vom Herrn, was für mich so ein Punkt ist, mangelnde Anerkennung. Es passiert uns oft, wir wissen aus dem Wort Gottes, dass wir einander auch loben und ermutigen sollen und alles. Aber im Alltag passiert es oft, dass wir Dinge tun und es gibt eben nicht diese Anerkennung, die ich mir wünsche. Und wir sollten aufpassen, dass uns das nicht dazu dient, dass wir dadurch eben wieder wegkommen vom Herrn. Also wenn die das nicht honorieren, lebt nicht aus der Quelle heraus, dass Menschen euch anerkennen. Wir müssen als Männer es lernen aus der Quelle Gottes. Gott erkennt uns an. Es gibt Anerkennung von Gott und wir müssen diese Quelle finden. Wir müssen in dieser Quelle leben, weil uns sonst sich daraus zu verlassen, dass uns Menschen anerkennen und dann fühlen wir uns wohl, Das ist zu wenig. Natürlich sollten wir da wachsen, uns einander anerkennen. Das ist gar keine Frage. Aber wir dürfen unsere Beziehung zum Herrn nicht davon abhängig machen. Ein weiterer Punkt, der uns sehr gerne aus der Gegenwart des Herrn herausziehen will, sind zum Beispiel unerfüllte Wünsche. Es gibt manchmal unerfüllte Wünsche, es gibt Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben oder noch nicht erfüllt haben. Und diese hingezogenen Hoffnungen verführen auch dazu, dass wir irgendwo einen Haken ranmachen, wir brauchen jetzt einen Herrn nicht mehr zu suchen. Es hat alles keinen Sinn. Und auch das ist verkehrt. Wir müssen gerade in solchen Dingen den Herrn suchen und eben nicht, komme ich zu einem weiteren Punkt, eben falsche Tröster suchen. Wir hatten das heute Vormittag aufgefasst und schon diese dann in Sünde zu kommen. Wenn wir uns dort verführen lassen, auf falsche Tröster einzugehen, werden wir eben auch vom Herrn wegkommen. Solche Dinge wie Fernsehen, Internet, diese Frage, was frisst meine Zeit? Weil wir vielleicht aus Enttäuschung heraus oder irgendwelche Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, na dann habe ich wenigstens mal abends mal eine Stunde Ruhe. Und dann sagen wir, na, wir hätten ja auch was anderes machen können. Also wir müssen dort aufpassen, dass diese Dinge uns nicht vom Herrn wegziehen. Was auch uns gerne und was eine Ursache ist, Dinge, die uns von der Gegenwart Gottes wegbringen wollen, sind natürlich unsere persönlichen Defizite, die wir haben. Und Achtung, ich will den Satz zu Ende lesen. Die persönlichen Defizite alleine sind nicht der schlimmste Grund. Es wird dann zu einem Problem, wenn wir persönliche Defizite haben und nicht bereit sind, die zu bearbeiten. Das ist der Punkt. Es gibt Dinge, wo wir charakterlich oder irgendwo Dinge haben, die, ja, wo wir aber einfach unsere Schwächen sind. Und die dienen oft dazu, uns vom Herrn wegzuziehen. Aber diese Defizite sind das eine. Aber Gott hat die Kraft und auch den Willen, diese Defizite zu bearbeiten und zu heilen. Problematisch wird es, wenn wir die Dinge verstecken und nicht bereit sind, uns daraufhin ansprechen zu lassen und die vor Gott und mit Gott zu bearbeiten. Dann sind wir an dem Punkt, wo die Persönlichkeitsdefizite mich wegbringen vom Herrn. Wenn du Defizite hast, ist das nicht schön, aber dann lass uns gemeinsam zum Herrn gehen und dann haben wir das teilweise auch schon gemacht heute, ganz praktisch. Dann lass uns das bearbeiten und lass uns da Wort Gottes dagegen setzen, lass uns die Kraft Gottes da dagegen setzen. Aber wenn du die Dinge versteckst und sagst, also das geht über meinen Stolz, also das bringe ich gar nicht erst ans Licht, dann werden die Dinge dich vom Herrn wegführen. Und natürlich führen sie uns dann rein in versteckte Sünden, in irgendwelche Sachen, die wir teilweise eben heute auch schon angesprochen hatten. Also, das war mein Anliegen, euch das zu sagen und euch zu ermutigen, dass ein Kampf tobt gegen unser geistliches Überleben. Und es gibt die Möglichkeit, und Gott möchte das und hat das uns zur Verfügung gestellt, dass wir uns stärken können im Herrn. Und das hat zuerst was damit zu tun, wie ist unsere innere Haltung und unsere innere Grundeinstellung. Und dann sind wir in der Lage, Prioritäten zu setzen und Dinge zu ordnen. Und dann werden wir in der Lage sein, das Richtige zu tun. Und dann wird Licht kommen in die ganzen Dinge, die uns wegbringen wollen vom Herrn. Und es wird Raum sein, dass Gott eingreifen kann in unserem Leben und dass wieder Stärke fließen kann von seinem Thron für uns. Amen.